Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 28. März. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute blicken wir auf die ersten drei Monate des Jahres zurück und gehen darauf ein, was sich in Deutschland, Europa und der Weltwirtschaft geändert hat. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite die Kundenbetreuungsbereiche im Wealth and Asset Management bei Bärenberg.
Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, wie schnell die Zeit vergeht. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir hier im Podcast über den Ausblick auf das Jahr 2024 gesprochen haben. Mittlerweile liegt das erste Vierteljahr hinter uns. Was hat dich in diesen drei Monaten aus wirtschaftlicher Sicht am meisten überrascht?
Klaus, die größte wirtschaftliche Überraschung war wieder einmal, dass die US-Wirtschaft sich besser hält als erwartet, trotz der dort hohen Zinsen. Wenn ich darauf schaue, wo sich unsere Prognosen in den letzten drei Monaten geändert haben, dann ist klar, gerade für die USA. Wir erwarten dort jetzt für dieses Jahr ein Wachstum von 2,4%. Zum Jahresbeginn hatten wir 1,4% Wachstum für die USA für dieses Jahr vorausgesagt. Und dabei waren wir vor drei Monaten sogar bereits einen Tick optimistischer als der Konsens der anderen Auguren. Die US-Wirtschaft hat das Jahr 2023 robuster beendet als erwartet und ist nach den bisher vorliegenden Zahlen auch stärker ins neue Jahr gestartet als gedacht. Das setzt in gewissem Sinne eine Serie fort. Auch im Jahr 2023 war die US-Wirtschaft die Überraschung nach oben.
Bleiben wir bei dem Thema USA. Weshalb hält sich die US-Konjunktur so viel besser als erwartet? Dort sind die Leitzinsen der Notenbank doch deutlich höher als bei uns in der Eurozone.
Ja, wenn man rein auf die Geldpolitik schaut, müsste man eigentlich erwarten, dass die US-Konjunktur sich kräftig abschwächt und eigentlich schon abgeschwächt haben sollte. Aber je näher man auf die USA schaut, auf die Wirtschaftspolitik dort, desto mehr sieht man, dass die Fiskalpolitik das Gegenteil der Geldpolitik macht. Die Fiskalpolitik ist expansiv und zwar noch expansiver, als wir das ursprünglich gedacht hatten. Sie ist auf zweierlei Art expansiv. Zum einen, die öffentlichen Ausgaben steigen rasant. Die Staatsausgaben in den USA sind im vergangenen Jahr nach Abzug der Inflation um 4,2% gestiegen. Das ist viel. Und die öffentlichen Investitionen als Teil dieser Ausgaben sogar um mehr als 10%. Dabei sind das vor allem Investitionen der Gemeinden und Bundesstaaten, finanziert aus Zuschüssen des Bundes unter einem Ende 2021 verabschiedeten Investitions- und Infrastrukturprogramm. Und dazu kommen zweitens die Steuersubventionen für private Investitionen, der sogenannte Inflation Reduction Act. Und das trägt halt auch dazu bei, dass Unternehmen weiter investieren, obwohl ihre Finanzierungskosten am Markt als Folge der Zentralbankzinsen mittlerweile nicht niedrig sind.
Das legt die Anschlussfrage nahe. Kann das in den USA so weitergehen oder zeigen sich mittlerweile doch einige Schwächezeichen in der Konjunktur?
Nun, es zeigen sich hier und da immer mal wieder Schwächezeichen in einzelnen Daten, aber der Datenkranz insgesamt bleibt bisher recht robust. Ich denke, dass gerade im Wahljahr 2024 die US-Fiskalpolitik expansiv bleiben wird und weiterhin der Geldpolitik entgegenwirken wird. Der Arbeitsmarkt hält sich recht gut und wenn die US-Konjunktur etwas an Schwung verliert, wäre das auch kein Beinbruch. Denn etwas an Schwung verlieren würde heißen, dass die Wachstumsrate vielleicht nur 2% dem langfristigen Trend entspricht, statt 2,4%, wie wir es jetzt erwarten. Natürlich im Zeitablauf, vor allen Dingen in den kommenden Jahren, wird der Fiskalimpuls wohl nachlassen. Es werden ja vor allen Dingen Gelder ausgegeben aus Programmen, die unmittelbar nach der Pandemie verabschiedet wurden. Damals wollte man bewusst sehr großzügig sein. Also es zeichnet sich ab, dass die US-Konjunktur im Zeitablauf doch an Schwung verlieren wird, sofern nicht die Geldpolitik ab Mitte des Jahres eben die Zinsen wieder etwas senkt, um eine neue Balance für die kommenden Jahre zwischen Geld und Fiskalpolitik zu schaffen. Aber was in der Fiskalpolitik nun wirklich passiert, das wird auch sehr abhängen vom Ausgang der Wahl am 5. November.
Holger, schwenken wir kurz zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Gibt es aus China Überraschungen zu berichten?
Nein, überhaupt nicht. Das Wachstum für das vergangene Jahr 2023 wird offiziell mit 5,2% ausgewiesen. Man kann das eine Überraschung nennen, weil das war ein klein bisschen mehr als erwartet. Ja, aber diese Zahl stimmt überhaupt nicht überein mit dem, was man sonst aus China an Daten bekommt und mit dem, was man über die Stimmung in China hört. Die Zahl ist wahrscheinlich etwas übertrieben. Der Ausblick für China ist wohl, das Wachstum stabilisiert sich dort auf einem niedrigen Niveau, auf einem Niveau, das für ein Land der Entwicklungsstufe Chinas niedrig ist. Auch wenn es in diesem Jahr wieder mit 5% ausgewiesen wird, so ist es wahrscheinlich in Wirklichkeit höchstens 3% und mit Glück 4%. Wir erwarten für China weder einen Wachstumsschub noch einen Einbruch in diesem Jahr. Und was den längerfristigen Ausblick für China betrifft, nun, wir bleiben skeptisch. Das haben wir ja bereits mehrfach diskutiert. Ja, China ist und wird auch weiterhin ein wichtiger Markt für uns sein. Aber China fällt unter seinem roten Kaiser zurück im Vergleich zu anderen Ländern gleicher Entwicklungsstufe.
Lass uns nun nach Europa schauen. Du hattest Ende vergangenen Jahres erläutert, dass die Konjunktur in der Eurozone vermutlich ihren Tiefpunkt erreicht habe. Hat sich die Situation im ersten Quartal des neuen Jahres tatsächlich stabilisiert, wie du es erwartet hattest?
Klaus, ja, soweit man das bisher sagen kann, ist das wohl der Fall. Wir haben zwar bisher kaum harte Daten fürs erste Quartal, aber die Stimmung hat sich etwas gebessert. Das gilt vor allem für die Erwartungen der Unternehmen. Vermutlich haben wir im ersten Quartal in der Eurozone sogar ein Mini-Wachstum geschafft, nachdem die Wirtschaft im zweiten Halbjahr 2023 in etwa stagniert hatte. Ein Beispiel für diese Umfragen, die wir haben, der Einkaufsmanager-Index, eine monatliche Umfrage unter Einkaufsmanagern, die typischerweise wissen, wie die Geschäfte laufen. Dieser Index ist im März auf 49,9 gestiegen. Das ist der höchste Wert seit 9 Monaten. Bei Dienstleistungen sieht es dabei etwas besser aus als im Bereich Industrie. Alles in allem, die Daten weisen vorsichtig nach oben, aber ein Wert von 49,9 ist auch nicht besonders hoch. Ab 50 beginnt erst das richtige Wachstum.
Holger, seitdem Russlands Präsident Putin im Februar 2022 seinen Großangriff auf die Ukraine gestartet hat, haben wir die Auswirkungen des Krieges auf unsere Wirtschaft immer wieder thematisiert. Eine besondere Rolle spielt dabei die Energieversorgung. Im Herbst 2022 schossen die Marktpreise für Erdgas und Strom in die Höhe. Und es gab Befürchtungen, uns könnte im Winter das Erdgas ausgehen. Das blieb uns im Winter 2022, 2023 zum Glück erspart. Mittlerweile ist auch die Heizsaison 2023, 2024 weitgehend zu Ende. Wie sehr hat sich die Lage am Markt für Erdgas entspannt?
Klaus, das ist eine der positiven Überraschungen der letzten Monate. Die Lage hat sich eindeutig entspannt, mehr als zu hoffen gewesen war. Die Heizsaison ist praktisch beendet. Die Erdgaslager in der Europäischen Union sind, Stand 25. März, zu 59% gefüllt. Das ist ein neuer Rekord für diesen Zeitpunkt. Das sind 25 Prozentpunkte mehr, als es früher für einen 25. März normal war. Und es sind noch einmal 3 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Entsprechend ist Gas auch billiger geworden oder sagen wir besser weniger teuer geworden. Der Terminkontrakt für Gas im Großhandel zu liefern in einem Monat ist jetzt bei etwa 28 Euro pro Megawattstunde. Vor einem Jahr war er bei 43 Euro und wir sollen lieber nicht darüber sprechen, wo er kurz nach dem Schließen der Nord Stream Pipeline durch Putin war, nämlich absolut in der Stratosphäre. Meine aktuelle Lieblingsstatistik bezieht sich auf Energiepreise und auf die Energieeinfuhrrechnung. Für die Eurozone ist die Nettoeinfuhrrechnung für fossile Brennstoffe ja im Zuge von Putins Krieg gegen die Ukraine massiv gestiegen. Von 1,8% der Wirtschaftsleistung der Eurozone im Jahr 2019, also vor der Pandemie, auf 4,9% im Jahr 2022. Das ist ein Verlust von 3 Prozentpunkten unserer Wirtschaftsleistung. Geld, das wir aus der Eurozone überweisen mussten an Norwegen, die USA, Katar, teilweise an Russland. Aber, und jetzt kommt die gute Nachricht, die Preise sind so weit gesunken und auch der Verbrauch ist etwas zurückgegangen, dass wir in diesem Jahr wahrscheinlich wieder eine Einfuhrrechnung haben von etwas unter 2% unserer Wirtschaftsleistung für fossile Brennstoffe. Also in diesem Sinne sind wir in der Gesamtbelastung fast wieder dahin zurück, wo wir vor der Pandemie waren, allerdings bei etwas höheren Preisen auf dem Markt und bei einem etwas geringeren Verbrauch.
Hat es in Europa im ersten Quartal 2024 weitere wirtschaftliche Überraschungen gegeben?
Ja, es hat eine gewisse Überraschung gegeben. Die Eurozone insgesamt in der Konjunktur läuft etwa so, wie wir das erwartet hatten. Allerdings haben wir ein noch ausgeprägteres Süd-Nord-Gefälle, als wir gedacht hatten. Für Deutschland rechnen wir mittlerweile für dieses Jahr nur noch mit einem Wachstum von 0,1%. Wir waren zum Jahresbeginn bei einer Vorhersage von 0,6%. Das ist die größte negative Überraschung aller großen Volkswirtschaften, auf die wir schauen. Aber dafür sieht es in Italien, Spanien und Portugal deutlich besser aus als gedacht. Für Italien erwarten wir jetzt 0,8% Wachstum statt 0,6%, mit einer guten Chance, dass Italien auch 1% erreichen oder sogar überschreiten kann. Für Spanien rechnen wir jetzt mit 1,9 statt 1,4, für Portugal mit 1,6 statt 1,4%. Das gleicht für die Eurozone insgesamt die deutsche Schwäche aus. Die Prognose für die Eurozone insgesamt ist deshalb weiterhin bei 0,7% Wachstum für das Jahr 2024, genau wie zum Jahresbeginn, wobei im Jahresverlauf halt der Ablauf ist. Anfang des Jahres holpert es noch etwas in der Eurozone, in Deutschland etwas mehr und im Laufe des Jahres beginnt dann langsam der Aufschwung, der im Herbst an Kraft gewinnt.
Holger, woran liegt es, dass Deutschland bisher offenbar schwächer geblieben ist, als du es vorher erwartet hattest? Sind das eher kurzfristige Störfaktoren oder leiden wir doch überwiegend unter langfristigen strukturellen Schwächen?
Klaus, es ist wohl beides. Die strukturellen Schwächen spielen eine erhebliche Rolle, aber auch einige Sonderfaktoren. Zum einen haben wir immer noch diese anhaltende Lagerkorrektur im verarbeitenden Gewerbe in Europa und in anderen Teilen der Welt. Lagerkorrektur heißt, Unternehmen bauen Lagerbestände ab. Das heißt, sie produzieren weniger, als sie verkaufen. Und als Wirtschaftsleistung messen wir halt das, was produziert wird. Und da das im verarbeitenden Gewerbe so ist, trifft das industriestarke Deutschland eben besonders heftig. Zum anderen hatten wir in Deutschland eine Serie von Streiks. Das waren zwar zumeist relativ wenige Arbeitnehmer, aber eben mit großer Wirkung. Nehmen wir den Streik der Lokführer oder einige Streiks in der Luftfahrt. Das hat gerade fürs erste Quartal schon Auswirkungen auf die Konjunktur und nicht alles, zwar vieles, aber nicht alles wird sich jetzt nachholen lassen, wo diese Streiks hoffentlich beendet sind. Wir hatten auch diese doppelte Unterbrechung der Produktion bei Tesla bei Berlin. Teils, weil Teile zeitweilig fehlten, das war der Houthi-Faktor, teils, weil es diesen Terroranschlag auf die Stromleitung gab. Auch das wird dazu führen, dass zumindest im ersten Quartal die Zahlen insgesamt ein klein bisschen schlechter aussehen als gedacht. Und dazu kommt das politische Hickhack um das Wachstumschancengesetz, das jetzt leider nur in abgespeckter Form verabschiedet wurde. Und dieses politische Hickhack ist nun einmal etwas, was auf der Stimmung lastet. Und das dürfte dazu führen, dass bei uns eben für eine Zeit lang doch noch diese Aufbruchstimmung fehlt, die man brauchen würde für einen stärkeren Aufschwung. Also teilweise liegt es eben auch an diesen politischen Entwicklungen. Union und Ampel streiten sich im Bundesrat über das Wachstumschancengesetz und streiten sich auch sonst über andere Themen, statt gemeinsam das Land voranzubringen. All das lastet doch ein bisschen auf dem deutschen Ausblick für dieses Jahr. Nicht dramatisch, wir kommen auch in einen Aufschwung, aber eben etwas weniger Aufschwung als erhofft.
Lass uns zum Ausblick in Europa kommen. Kann die Konjunktur im Laufe des Jahres an Fahrt gewinnen? Und wenn ja, welche Treiber siehst du für einen Aufschwung?
Ja, die Konjunktur kann im Laufe des Jahres an Fahrt gewinnen. Wir haben ja schon über die Lagerkorrektur im verarbeitenden Gewerbe gesprochen. Die dürfte langsam auslaufen. Ich denke, dass sie im zweiten Quartal vorbei ist. Dann kann die Produktion in der Industrie in Europa, aber auch in Deutschland, wieder steigen auf das Niveau, das dem Umsatz entspricht. Vor allen Dingen legt aber die Kaufkraft der Verbraucher zu. Sie haben mehr Geld in der Tasche, die Inflation ist niedrig, sie können sich mehr leisten und sie werden vermutlich im Zeitablauf ihre Portemonnaies wieder etwas weiter öffnen. Und wir haben ja schon über die Einfuhrrechnung für fossile Brennstoffe gesprochen. Das ist eine große Entlastung für Unternehmen, für Haushalte, auch für die Staatsfinanzen, da jetzt weniger Unterstützung nötig ist. Das wird sich im Zeitablauf bemerkbar machen.
Holger, du hast gerade zu Deutschland schon ein klein wenig was gesagt. Insofern meine Frage, gilt dies auch für Deutschland oder bleiben wir das Schlusslicht unter den großen Ländern der Eurozone?
Der Aufschwung kommt auch in Deutschland, aber bei uns zumindest zunächst etwas schwächer als in vielen anderen Ländern der Eurozone. Bei uns gibt es durchaus eben gute Nachrichten. Schauen wir mal auf die Erzeugerpreise im Februar. Strom war dort 9,8% billiger als im Vorjahresmonat, trotz höherer Netzentgelte, die in diesem Preis enthalten sind. Gas war 17,7% weniger teuer als im Vorjahresmonat. Und bei den Verbraucherpreisen sehen wir, dass im Februar Strom und Gas 7,5% weniger teuer waren als im Vorjahresmonat. Also die Entlastung durch Energiepreise, durch eine gewisse Korrektur dieses Putin-Effekts, die Entlastung ist bereits da. Sie wird im Zeitablauf noch eher etwas zunehmen und sie wird auf Dauer dazu führen, dass bei Unternehmen die Lage sich entspannt und dass Verbraucher mehr Geld ausgeben. Wir haben beispielsweise im März jetzt gesehen, dass die IFO-Geschäftserwartungen auf den, na nennen wir es, auf den am wenigsten schlechten Wert seit Mai 2023 gestiegen sind. Das war im März der zweite spürbare Anstieg in Folge. Und das Exportklima innerhalb dieser IFO-Umfrage hat sich im März deutlich aufgehellt. Also auch Deutschland wird in Gang kommen. Alles in allem gelten für Deutschland die Argumente, die wir eben schon für die Eurozone besprochen haben. Allerdings mit einem Unterschied. Bei uns ist die Fiskalpolitik nicht expansiv. Wir haben auch größere Unsicherheiten bei uns über die künftige Fiskalpolitik. Das kann belasten. Unter anderem die Frage: Brauchen wir für den Haushalt 2025 neue Kürzungen? Wahrscheinlich leider ja, um der Schuldenbremse zu genügen. Also der Ausblick für Deutschland ist, nach einem gewissen Rückgang der Wirtschaftsleistung im ersten Quartal, hoffen wir auf einen leichten Anstieg im zweiten Quartal und danach auf einen nahezu normalen Aufschwung. Der Jahresdurchschnitt dürfte schwach bleiben. Wir erwarten da 0,1% Wachstum für Deutschland. Aber im Jahresverlauf dürfte sich einiges bessern. Und für 2025 kann dann Wachstum von 1,4%, mit Glück auch 1,5% herauskommen.
Holger, bevor wir zum Ende der heutigen Ausgabe kommen, wenden wir uns noch politischen Entwicklungen zu. Hat sich in der Weltpolitik oder in der Politik in Deutschland oder Europa die Situation verändert?
Klaus, in Deutschland oder Europa selbst hat sich eigentlich politisch nicht viel Nennenswertes ereignet. Aber trotzdem hat die Situation sich in zweierlei Hinsicht verändert. Leider, würde ich sagen. Erstens, der US-Kongress hat immer noch keine weiteren Hilfen für die Ukraine beschlossen. Trumps Republikaner blockieren dies weiterhin im Kongress. Selbst der offensichtliche Mord am russischen Oppositionsführer Alexei Nawalny hat die Republikaner im US-Kongress offenbar nicht aufgerüttelt. Es gibt weiterhin Hoffnung, dass es doch noch ein weiteres US-Hilfspaket für die Ukraine gibt, aber der Ausblick ist unklar. Zweitens, mittlerweile hat in den Meinungsumfragen für die US-Präsidentschaftswahl im November Donald Trump einen gewissen Vorsprung, der derzeit offenbar stabil ist. Und das heißt, wenn man einfach den Umfragen halbwegs traut und auch den Wettmärkten, ist Donald Trump mittlerweile Favorit für den Ausgang der Wahl. Der Vorsprung ist nicht groß, das kann sich alles noch ändern, aber man kann schon sagen, wir müssen uns tatsächlich darauf einstellen, dass er ins Weiße Haus zurückkehren könnte. Über die möglichen Folgen eines Wahlsiegs von Donald Trump für Europa haben wir ja schon gesprochen. Das wäre eine große Herausforderung für uns, für Europa weit mehr als für die USA selbst. Die Frage ist dann, bringt Europa die Kraft und die Finanzmittel auf, um ohne Gelder aus den USA die Ukraine hinreichend zu unterstützen und so Putin in die Schranken zu weisen? Ich hoffe ja, aber es ist eine Frage, die wahrscheinlich immer mehr diskutiert werden muss. Es könnte in gewissem Sinne eine Schicksalsfrage für Europa werden, eine Frage, der wir uns in diesem Herbst möglicherweise stellen müssen.
Damit kommen wir nun zum Ende der heutigen Ausgabe. Holger, herzlichen Dank wieder für deine Einschätzungen.
Gerne, Klaus.
In der kommenden Woche legen wir eine einwöchige Osterpause ein. Wir melden uns zurück mit diesem Podcast am Donnerstag, den 11. April, mit einem Anlegerspezial. Zu Gast haben wir dann Tobias Bittrich, den Leiter des Bereichs Corporate Banking bei Berenberg. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@berenberg.de. Wir wünschen Ihnen frohe Ostern, bleiben Sie gesund und bis in 2 Wochen.
Wichtige Hinweise: Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.